Good morning, Konsolenkino-Fans. Herzlich willkommen zurück zu Konsolenkino, dem Podcast über Filme, Videospiele und insbesondere alles dazwischen. Mein Name ist Markus und heute wie immer mit mir am Start Max. Grüß dich, Max.
Grüß dich, Markus. Auch an alle ZuhörerInnen. Ein herrliches Hallo, fröhliches Hallo, keine Ahnung was.
Ein herrliches.
Markus, frag mich, um was geht's heute?
Um was geht's heute, Max?
Ja. Also, wenn ihr das schon am Titel
gesehen habt. Hab ich super gemacht, oder? Wir haben eine richtige Moderatorenausbildung.
Das ist, haben wir nicht, gelogen, aber egal. Wenn ihr das vielleicht schon im Titel gesehen habt, gibt es eine neue Ausgabe unserer Reihe, die wir jetzt auch zu einer Reihe machen. Kleine Spiele, großes Kino. Und wir haben wieder einen wunderbaren Gast für diese Talkreihe gewonnen, nämlich die Cornelia Gebhardt vom Berliner Entwicklerstudio Yomai, die das Spiel Sea of Solitude 2019 veröffentlicht hat erstmals. Und dieses Jahr im März erschien der Director's Cut. Diesmal am Anfang, das erste Spiel war unter der Führung von EA entstanden, EA Originals, dem Indie-Programm von EA, und das neue Spiel jetzt mit Quantic Dream, David Cage, Heavy Rain, ihr kennt die Schlag-Dinger.
gut erklärt, Max.
Gut erklärt.
Ihr wisst, auf jeden Fall haben die es jetzt gepublished für die Switch.
Genau.
Und da erscheint ist jetzt der Director's Cut erschienen.
Genau. Und jetzt noch ein paar Anmerkungen, damit ihr das Gespräch ein bisschen besser einordnen könnt. Das fand bereits im März 2021 statt. Da habe ich mit Cornelia Gebhardt sprechen können, im Rahmen eines Interviews für die Berliner Zeitung. Das ist dort auch im März erschienen und wir packen euch den Link zu dem Gespräch in die Shownotes. Wie ihr euch jetzt vielleicht schon denken könnt, ist das Gespräch eigentlich für ein Printprodukt entstanden. Wir haben im Nachhinein aber entschieden, das Gespräch war so gut, das möchten wir euch auch bei Konsolenkino nicht vorenthalten. Und deswegen hört ihr das jetzt auch gleich, mein Gespräch mit Cornelia Gebhardt. Seht uns ein bisschen nach, da es über Zoom aufgenommen wurde und wie gesagt nicht zur Podcast Veröffentlichung vorgesehen war. Markus muss lachen, was willst du sagen?
Nee, das ist Konsolenkino hat jetzt schon die Attitüde wie Capcom. Resident Evil 4, exklusiv für Gamecubes, wird nie für irgendwas anderes veröffentlicht. Ja, okay, für PS2, für PS3, für PS4, für PC, wisst ihr was, einfach für alles.
Ja,
so komm. Machen wir es jetzt mit diesem Interview.
So machen wir das auch. Nee, klassische Zweitverwertung. Aber auf jeden Fall entschuldigt uns einige Soundaussetzer oder dass die Tonqualität jetzt ein bisschen zu dem, was ihr gerade hört, davon abweicht. Es ist halt ein Zoom-Talk, den wir eigentlich für einen anderen Zweck aufgenommen haben. Trotzdem fanden wir das Gespräch ganz schön und ich finde, man kann sich auch immer noch ganz gut anhören. Es geht, wie gesagt, um Sea of Solitude, um die Geschichte von Yomai, des Entwicklerstudios und auch ein bisschen um die Biografie von der Creative-Direktorin Cornelia Gebhardt, die das Spiel praktisch auch aus biografischen Elementen zusammengesetzt hat. Und ich habe es gespielt und Markus hat es vor allem auch gespielt. Deswegen, da ich das Gespräch gleich allein führe, vorher trotzdem Markus noch eine kurze Einordnung. Was hast du zu dem Spiel zu sagen? Vielleicht kannst du auch kurz erklären, was es geht. Das haben wir jetzt noch gar nicht so
genau gesprochen. Genau, also es geht um ein junges Mädchen namens Kay. Die ist halt so im Begriff, sich auch in ein Monster zu verwandeln oder ist schon so halb in, sie sieht nicht mehr ganz menschlich aus, sagen wir mal so. Und dann beginnt ihre Odyssee durch, ich glaube, es soll tatsächlich auch ein überschwemmtes Berlin sein, oder? Und wird dort, vielleicht auch so ein bisschen mit den Dämonen der Vergangenheit konfrontiert, tatsächlich dann auch nicht nur metaphorisch gesehen, sondern wortwörtlich gesehen. Sie muss dann auch gegen Monster sozusagen bestehen, kämpfen. Es ist ein Action-Adventure, mit vielen Platforming-Elementen. Es besticht durch einen sehr außergewöhnlichen Stil, der so ein bisschen Comic-Ästhetik auch hat. Es werden wirklich wichtige Themen auch behandelt, die jetzt in den letzten Jahren auch immer prominenter in Videospielen drankommen. Aber sowas wie Angstzustände, Depression und so weiter. Also da wird schon sehr viel, ich sag jetzt mal, seelische Gesundheit verarbeitet. Also das Thema seelische Gesundheit verarbeitet in dem Spiel. Und das geschieht meines Erachtens auf eine sehr, sehr schöne, kluge und berührende Art und Weise. Und deswegen von meiner Seite auch eine dicke Empfehlung für das Spiel.
Und damit überlasse ich euch dem nun folgenden Interview. Übrigens noch als kleiner Teaser, wir haben auch darüber, also Cornelio und ich haben auch darüber geredet, wie es ist, bei der E3 vor einem Millionenpublikum zum ersten Mal das Spiel, sein Spiel, ihr Spiel vorzustellen. Und auch das war sehr interessant. Und jetzt aber viel Spaß beim Interview.
Jetzt offiziell, hallo.
Ich bin, es war so hektisch der Morgen, ich konnte mir noch nicht mal die Haare jetzt föhnen.
Kein Problem, ich bin eben auch aus der Dusche gesprungen, aber ich habe kurze Haare, deswegen.
Ja, du hast einen Vorteil.
Das ist Corona-Schnitt, ich habe die normalerweise auch länger, aber jetzt habe ich zum Rasierer gegriffen und das selber weggehauen.
Wie lange waren sie?
Schon falsche Anzeige, viel, viel zu lang. Die sind hier so ein bisschen die Stirn und alles Mögliche, aber ja, ich habe auch hinten wird's langsam bald und deswegen ist kurz da manchmal auch der bessere Schnitt. Nee, super, dass du die Zeit gefunden hast. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe Sea of Solitude letztes Jahr gespielt, als es in den, lass mich überlegen, es ist doch in den Game Pass gerutscht, ne? Da habe ich es im Game Pass gespielt bei Xbox und habe sehr gefeiert. Ein Kumpel von mir hat es da vorher schon gespielt und hat gemeint, du musst das mal spielen, das kommt auch noch Berliner Entwickler und alles mögliche. Und das habe ich dann der Berliner Zeitung nochmal gepitcht, dass jetzt der Director's Cut kommt. Ich habe das bei den Game Awards war es, ne?
Ja.
Da war die Ankündigung. Habe ich gesagt, da kommt jetzt nochmal was. Und jetzt ist 2020 mit Pandemie und so und jetzt 2021 und Thema Einsamkeit. Also das Spiel kommt ja, ne, es ist eine scheiß Situation, aber das Spiel kommt trotzdem zu einem passenden Zeitpunkt, mal in Anführungszeichen. War wahrscheinlich nicht so geplant, aber wie siehst du das?
Ja, also auf jeden Fall, das hören wir jetzt von allen, also dass wir, also Fans uns anschreiben oder jetzt ja auch alle Interviewer sagen halt, ne, oh, ne, was für ein perfekter Zeitpunkt. Aber es kam ja ursprünglich viel früher raus und das ist jetzt quasi Zufall, ne, dass die Pandemie hier reingerutscht ist. Aber ja, ne, passt wie Faust aufs Auge so ein bisschen.
Wie hatten das die Entwicklung?
Also ich muss sagen, also für den Switch-Port, diesen Director's Cut, da hat das nicht so doll eingeschränkt, weil es war quasi, wir haben gemeinsam schon vorher ziemlich klare Ideen gehabt, was wir in unseren kühnsten Träumen, wenn wir jemals Sea of Solitude perfekter machen könnten, was wir dann machen wollen würden. Das heißt, wir wussten kreativ, was wir machen wollen. Mhm. Und mit Quantic zusammen, reden wir vielleicht natürlicher drüber, ne, dass das hat alles gut geklappt, aber die neuen Projekte oder das neue Projekt, das war schon echt eine Herausforderung. Das hat sich alles sehr viel länger hingezogen, weil kreativ sein, ja, am Anfang war ich so hochenthusiastisch, endlich habe ich mal ein bisschen Ruhe, das darf man ja gar nicht laut sagen, aber endlich kann ich mal nur zu Hause sitzen, habe ein offizielles Go, zu Hause zu sitzen und mich zu entspannen.
Das war auch meine Priorisierung. Ich habe auch gedacht, Gott sei Dank musst du nicht mehr raus.
Okay, High Five. Also genau das hatte ich auch. Aber dann halt merkte ich, dass halt dieses Kreative wirklich so mit abgedrehten, abgespaceden Ideen kommen, dass dazu fehlte mir irgendwie, also menschlicher Kontakt zusammen mit meinem Co-Founder Boris, der andere kreative Kopf ist, zusammenzusitzen, irgendwie im Victoria Park, einfach da so sitzen und gucken, was einen so inspiriert. Ging halt nicht mehr, oder abends beim Glas Wein irgendwie im Café, da kommt ja auch häufig was Gutes bei raus, kreativ. Theater, also alles, was mich halt inspiriert, die kleinsten Sachen, das Konzerte, das fällt halt, und ich merke halt dann so in der Summe, merkte ich, es ist ein bisschen anders als vorher. Diese ganze menschliche Interaktion hat ja Sea of Solitude erst erschaffen. Alles, was da so passiert ist, ne, was ich dann so einfließen lassen habe. Wenn du keine menschliche Interaktion hast, weder Drama noch positiv noch irgendwas, ne, dann kommt natürlich Kunst, ist ein bisschen schwieriger, dann wirklich so einzigartige Sachen. Hat funktioniert, aber alles war länger, hat länger gedauert.
Ja. Ich war im Sommer bei Deck 13 und die damals noch so zwischen erste und zweite Welle. Und die haben uns auch erzählt, dass die ihre Entwickler auch heimschicken mussten. Und die haben die PCs und alles mit Taxis heimgebracht. Also sie konnten dann irgendwann alle von daheim arbeiten, aber die haben dann ganz Frankfurt Taxis organisiert, um dann dahin zu fahren und das Zeug aufzustellen. Also ist krass, weil man denkt, glaube ich, so als Laie, Spieleentwicklung geht ja von überall. Aber wie du sagst, es ist ja nicht nur das Handwerkliche, sondern auch das Kreative. Also
genau. Deswegen, ja. Welche Firma? Entschuldige, ich habe da
waren. Ach so, ja. Deck 13, sagen die dir was? Die
natürlich, das ist ja eins der berühmtesten. Ich habe mit ja. Deck 13 habe ich nicht super spannend. Das ist ja auch eine große Firma. Und bei uns, ich musste auch meinen Rechner vom Büro, dann wir alle Homeoffice natürlich immer noch hierher bringen, weil die sind natürlich viel stärker. Ich gucke gerade meinen Rechner an. Ich brauche ja Power für Unity und diese ganzen 3D-Programme und ne, da kann ich mit meinem kleinen Laptop, den ich privat habe, nicht viel anfangen.
Ihr baut in Unity?
Genau. Wir
super lustig. Ich hab ja überhaupt keine Ahnung, aber ich habe mich vor 2 Wochen mal rangesetzt, weil es ja ne, kostenlos kann ja jeder mal versuchen und oh, das ist so kompliziert. Ich habe da so... Ich wollte das, ne, ich spiele ja super gern und schon ewig und wollte dann dachte, ich will auch mal was entwickeln und habe das angefangen und das ist, die Tutorials sind super, aber da mal die Zeit zu finden, sich da nochmal reinzufuchsen, heftig. Aber ja, ich schweife wieder ab, weil ich einfach fragen wollte. Ja. Ihr seid noch 12 Leute oder seid ihr mittlerweile mehr? Das war so noch so eine Infofrage, die ich hatte.
Ja, nee, wir sind tatsächlich weniger. Ne? Das war eine ganz, ganz interessante Phase, dass wir nach Sea of Solitude wollten wir, im Juli kam es ja raus, 2019. Und dann wollten wir natürlich so viel wie möglich Leute behalten, also weil wir mochten und das Know-how und so weiter. Und haben dann in dieser Zwischenübergangsphase quasi vom neuen Publisher finden, also es wird sich auf Solitude Release bis neuen Publisher unterschreiben, haben wir dann so viel wie möglich die Leute da behalten, haben dann irgendwie das neue Projekt, neue Projektideen, Prototyping und so weiter. Aber man merkte, dass das super schwierig ist, weil bestimmte Leute braucht man nicht Vollzeit am Anfang der vor der Produktion, in der Konzeptphase, Vollzeit Animatoren oder halt irgendwie das ganze Kontingent von Programmierern, Level Designern, solche Sachen. Das, und es so doll wir auch versuchten, dann irgendwie Arbeit für sie zu finden oder dass sie sich weiterbilden, ab einer gewissen Zeit ist es kann es frustrierend sein. Also für die Firma natürlich auch, weil wir merken, jetzt beschäftigen wir alle die Leute, obwohl wir gar nicht so wirklich die jetzt Vollzeit, ne? Ja. Und da habe ich auch, ich habe ja einige Freunde, die größere Firmen haben, irgendwie Jager und so weiter. Ne? Und da gibt es halt auch, wenn du nur ein Projekt hast bei manchen, dann ist es halt diese berühmte Gap, also diese Lücke. Ne? Und dementsprechend haben wir uns jetzt ein bisschen gesund schlank gemacht.
Passt alles.
Genau. Und jetzt haben wir halt durch die Pandemie, wir sind jetzt so im Kern, wie viel sind wir eigentlich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5 oder 6? 5, glaube ich sogar. Also Festangestellte. Ne? Haben wir gemerkt, dass dieses Remote-Arbeiten richtig gut funktioniert. Wir haben halt jetzt die Möglichkeit, was wir vorher, glaube ich, niemals sonst so auf die Art umgesetzt haben, dass wir halt so High-End, nenne ich es mal so, aus der ganzen Welt für das Projekt dazu holen können. Mhm. Gibt es natürlich, haben andere auch schon gemacht und so weiter, aber wir waren immer eher so der Haufen zusammen Festangestellte und so ein paar wenige Freelancer. Mhm. Aber wir liebäugeln damit quasi viel jetzt auch Freelancer auszulagern. Und ja, also genau, und die Twitch-Version, den Director's Cut, den konnten wir halt auch mit weniger Leuten umsetzen. Also es war alles jetzt so ziemlich passend und perfekt.
Mhm. Ich wollte zur Director's Cut erst später kommen. Ich wollte zuerst nochmal allgemein zu Sea of Solitude kommen. Jetzt überlege ich gerade, ob ich es einfach austausche, weil das kann ich ja später auch umdrehen, weil wir jetzt gerade dabei sind. Was hat sich denn für den Director's Cut so grob geändert, wenn du das umreißen kannst? Also ich weiß zum Beispiel, Synchronsprecher habt ihr ausgetauscht. Ihr habt teilweise auch die Dialoge neu geschrieben oder umgeändert?
Ja, also ich glaube, dass was ich also alle Sachen wirken sich natürlich auch auf die neue Version. Aber am profundesten ist, dass wir das Skript nochmal überarbeitet haben. Also das heißt, zuerst haben Boris und ich, ne, Boris Munzer, mein Co-Founder, ich nenne ihn mal Boris, wir haben uns zusammengesetzt und haben uns überlegt, was wollten wir eigentlich immer bei Sea of Solitude eigentlich ursprünglich haben. Und ursprünglich wollten wir eigentlich so gut wie keine Dialoge oder nur wenig Dialoge, was halt sehr lustig ist, weil ich wollte halt alles metaphorisch. Das sieht man ja auch im Spiel, ne? Dass alles irgendwie mit Symbolism, ne? und metaphorisch, und dass Leute sich reininterpretieren können. Wir hatten immer schon Dialoge, aber nicht so viel. Und mit IE zusammen damals, was auch gut war, IE hat uns immer so Ideen gegeben. Ich bin der Chef und ich konnte entscheiden. Ne? Aber sie haben halt immer so, sozusagen so Hinweise, aber meinten auch immer, Conny, du entscheidest. Nur, ne, dass wir unser Wissen sozusagen, und so, was wir so erlebt haben, an dich weitergeben. Und da war halt vielleicht ein bisschen mehr die Sachen erklären, dass es nicht zu abstrakt alles ist und so weiter. Und das war auch gut. Also wir merken halt, dadurch konnten sich viele halt ziemlich sehr genau rein versetzen oder halt sich selber drin finden in den Geschichten. Aber unser Herz liegt so ein bisschen mehr bei den noch künstlerischeren in Hinsicht auf abstrakter. Und das heißt, als erstes haben wir die Dialoge radikal beschnitten.
Das also tatsächlich gar nicht, wie ich es formuliert habe, so ein bisschen umgeändert, sondern ihr habt das komplett neu umgeschrieben.
Da kommt noch mehr, genau. Ne? Zuerst haben Boris und ich uns zusammengesetzt und ganz viel rausgeschmissen, was wir dachten, oh Mensch, Kay, die ganze Zeit mit ihren Monologen, unser Hauptcharakter, die beschreibt irgendwie alles, was so man sieht, das soll der Spieler einfach erleben. Ne? Zack, 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 alles geschnitten. Und dann, ich habe einen Kumpel, einen Freund in Los Angeles, Stephen Bell, der hat an What Remains of Edith Finch auch mitgearbeitet. Okay, ne, und er ist Writer und wollte ich schon immer mit ihm zusammenarbeiten, und dann habe ich Quantic angehauen, dass ich gerne das hätte, dass Steven mal komplett rübergeht über Skript, quasi mal mit einem professionellen Writer-Auge das überarbeitet. Nicht die Sinnhaftigkeit, nicht den quasi Inhalt, aber so ein bisschen sophisticated, sage ich immer, so ein bisschen, da geht noch mehr. Das war mein erstes Autorenprojekt. Ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Das war das erste Mal, dass ich wirklich was geschrieben habe. Die Ideen sind alle nett und cool, aber man merkt, also ich bin mein größter Kritiker, merke ich immer, aber es ist auch okay, ne, dass ich, man merkt, es ist so ein bisschen, für mich ist es ein bisschen hölzern, da geht noch mehr. Das ist also schön für den Anfang, aber ist es wert gewesen, da mal einen richtigen professionellen, der schon lange macht, Writer nochmal rüber zu schicken.
Du hast ja, glaube ich, mal erzählt, bei der Entwicklung von Sea of Solitude, also bei der normalen Version, da waren viele Sachen, weil das ja auch biografisch war, das war noch gar nicht erzählt. Und du hast das ja praktisch vorerzählen müssen, bevor es in deinem Leben passiert ist. Da hilft dir vielleicht, also blöd gesagt, hilft dir ja so ein Director's Cut auch nochmal, weil du jetzt nochmal mit Abstand drauf gucken kannst.
Auf jeden Fall. Also das war auch eine einmalige Situation. Sea of Solitude, ich glaube, sowas in dem Ausmaß, aber auch die Einschränkungen dadurch, das werden wir nicht nochmal, wir haben super viel gelernt, aber das werden wir nicht nochmal so haben. Aber das meine ich nicht negativ, sondern positiv. Weil es war die größte Kreativitätsspritze, dass ich sehr viel aus meinem eigenen Leben ziehen konnte. Und wie gesagt, teilweise ging die Entwicklung schneller voran als mein eigenes Leben. Und das war ganz komisch. Ich musste dann halt, wie gesagt, überlegen, wie könnte mein Leben ausgehen im Positiven. Und dann ist es doch ganz anders verlaufen. Und dann haben wir dann noch in letzter Sekunde umändern müssen, weil es passender war. Und das hat ganz schön viel Ärger auch gebracht in der Entwicklung. Ne? Also normalerweise entwickelt man ein Konzept am Anfang, durchdenkt das richtig gut. Und mit allem drum und dran. Und dann muss es aber auch stehen. Und dann, weil die Entwicklung an sich dann ist schon so aufwendig, dass jedes Zahnrad ineinander greift. Und wenn dann noch die Kreativdirektorin das gerade live erlebt und sagt, oh, jetzt passiert aber das, jetzt kommt der große Wolf und...
Moment, ein Einschub noch.
Genau. Ne? Das ging aber nicht anders, weil es halt sie auf Solitude war. Also das war, also es hat sich gegenseitig, es war ganz interessant. Ne? Also das war schwierig und das Beste zugleich. Ne? Einmalig.
Ihr habt doch, also Jomai hat doch vorher viele kleine so Free-to-Play oder so Flash-Games entwickelt.
Ja.
Und das war doch auch, damit warst du doch auch nicht zufrieden, oder? Das hat doch auch so ein bisschen dazu geführt, dass du irgendwann, ihr habt Sea of Solitude zumindest die ersten Konzepte doch auch so frei, also in der Freizeit nebenher gemacht.
Sozusagen, wenn ich das kurz, also ich erzähle, du musst mir mal reingrätschen, wenn ich zu viel rede.
Nee, ich will dich nur triggern, dass du alles erzählst.
Okay, weil ich habe so viel zu, aber ich weiß aber nicht. Okay, und zwar Boris und ich haben damals die Firma gegründet und hatten halt angefangen, einen Prototypen zu machen, der schon eine tiefe Story hat, aber gleichzeitig auch leichtherzig und so weiter, und haben das so in so 3D-Flash, in Flash im Browser gemacht, weil das war, Boris ist unser Programmiergenie, also er ist gleichzeitig auch Kreativdirektor und genau wie ich, ne? Aber es hat sich irgendwie selber in seinen 40ern angefangen, Programmieren beizubringen. Und das kann er halt so gut.
Aber siehst du, es geht noch. Ich kann es auch noch versuchen.
Unbedingt. Also Bob ist jetzt etwas über 50 quasi, ne? Und er war früher Designer bei einer Werbeagentur, hat die 80er hier voll ausgelebt in Berlin, um das mal. Ne? Und ich habe ihn dann quasi in den 40ern kennengelernt in der Firma, wo er dann gerade nebenbei sich Programmieren beigebracht hat. Aber er ist eigentlich Grafiker auch. Also ein ganz toller Mensch auch. Gute Kombination, sage ich immer, mit uns beiden. Genau, und mit diesen Flash-Prototypen, mit diesen Tiefen, mit Story und was auch immer, sind wir dann zu allen großen Publishern in Deutschland gegangen, und das waren aber alles so Free-to-Play-Publisher, Big Point und wie sie, weil es gab halt noch keine, kaum so, weißt du? Und die meinten dann, okay, diese tiefgründige Story, ich weiß nicht, ob das irgendwie funktionieren kann, aber euer 3D-Flash ist so interessant. Wenn wir 3D-Spiele in Free-to-Play im Browser machen könnten, wow, das wäre ja großartig. Das war noch vor Farmville und vor diesem ganzen 3D, was auch schon so lange her ist, oh Gott. Ne? Und so konnten wir die Firma gründen, dass sie meinten, wir entwickeln mit euch zusammen, das war Abias damals, ein Konzept, ein Gameplay, was halt wirklich passt zu Free-to-Play. Ne, aber ihr liefert die Grafik und auch ein bisschen Geschichte und aber alles so ein bisschen, ne, dass wir euch erstmal zeigen, wie das funktioniert in Free-to-Play-Branche. Und so sind wir da reingerutscht. Und das hat mir natürlich riesigen Spaß gemacht am Anfang. Ich habe immer versucht, schon mein Herz reinzulegen und dann ist alles, ne, aber es hat halt seine Grenzen bei Free-to-Play. Du kannst nicht irgendwie so eine Depressionsshow darüber schieben da. Ne? Ja. Obwohl heutzutage.
Nicht so mit Ingame-Käufen. Genau. Kauft ihr die Angststörung für 3,99 € noch dazu?
Sag doch mal das Letzte.
Ich habe gesagt, dann kauft ihr die Angststörung noch für 3,99 € dazu.
Genau. Noch ein bisschen mehr Panik für 2 €. Ja. Das hat halt nicht zusammengepasst so richtig. Ne? Und deswegen war es dann immer, wir haben uns so bemüht und wir haben auch Geld damit verdient und unsere Publisher haben uns geliebt. Und wir haben uns dann auch so einen Endlosvertrag angeboten, den haben wir auch unterschrieben. Das heißt, wir konnten einfach gar keine Spiele für die produzieren und haben trotzdem jeden Monat Geld gekriegt und hätten einfach auf den Seychellen einfach uns schön machen können. Mhm. Aber wir sind halt so natürlich engagiert und wollten halt immer irgendwie so einen Spagat schaffen zwischen diesem Free-to-Play-Modell und tollen Spielen, haben wir nicht hingekriegt. So, oder ich wurde halt immer unglücklicher. Und Boris hat halt dann, oder wir haben immer weiter Free-to-Play-Spiele, wir haben 5, 6 Stück oder so entwickelt. Ne? Und ich habe dann Ende 2013 saß ich da und ich, das ist das, was du wahrscheinlich auch gelesen hast, ich fühlte mich wie in einem goldenen Käfig auf der Arbeit. Ne? Also dieses so, ja, es ist eigentlich, andere würden sich die Finger nachlecken, irgendwie Computerspiele zu entwickeln um Geld zu verdienen und kreativ, aber es ist halt trotzdem nicht das, was ich eigentlich wollte. Mhm. Und dann dachte ich so, jetzt ich fange einfach an, nebenher in meiner Freizeit, das ist das, was du meintest, ein Konzept zu schreiben. Mhm. Und ich möchte so gerne auf Konsolen. Ich wollte, dass die Welt uns endlich sieht, weil wir haben immer so viel Liebe reingesteckt. Und du siehst das ja auch, wenn du online unsere alten Spiele suchst, man findet die nirgendwo, weil Free-to-Play-Spiele ist so wie, das verpufft wie eine Wolke im Wind. Und du hast Jahre deines Lebens, deiner Kreativität investiert und also das ist so schade, weil da sind gute Sachen bei gewesen, Coyote und Brave Beasties, aber naja. Und ich wollte halt endlich, dass wir gesehen werden. International. Und das war mein Ausgangspunkt. Und dann, weil ich halt mich so unglücklich da gefühlt habe zu der Zeit, fing ich halt an, dieses Konzept zu. Und das war am Anfang so eine Art Pokémon in der überfluteten Welt, Sea of Solitude.
Geil, was hätte man da gesammelt? Also was waren
Monster,
denn
dann... Monster!
Also die Monster, die es jetzt gibt, hättest du praktisch dann auch gezähmt, was du jetzt im fertigen Spiel immer noch ein bisschen machst.
Also wenn wir uns da mal, also ich erzähle das immer gar nicht so genau, weil halt immer so wenig Zeit ist, aber unsere vorherigen Spiele waren halt so japanische RPGs oder Pokémon, so Brave Little Beasties war halt Pokémon so, ne? Und ich liebe halt überflutete Welten. Ich komme von der Küste, ne? Meine Familie ist eine Fischerfamilie und ich liebe, ne? Und ich liebe Berlin und ich kombiniert war es für mich immer geflutetes Berlin, wow. Ne? Und dann dachte ich, und dann dachte ich halt so, das gepaart mit diesen Pokémon, weil wir das halt kannten aus unseren vorherigen Spielen, und aber halt große Monster, und die musst du dann mit dem Boot suchen, einfangen und dann zu dir nach Hause da aufs Dach. Und so war die ursprüngliche Idee.
War da das Thema Einsamkeit schon mit drin? Das klingt jetzt eher nach so einem Fun-Game, aber das nee. Hat ja noch einen Dreh bekommen.
Genau, ne? Also es war noch nicht mit drin. Und dann, ich fühlte mich halt immer mehr irgendwie emotional komisch, aber ich habe nur mal so, ich habe keine emotionalen, ich habe keine Mental Health Issues oder sowas. Ne? Das heißt, ich bin derjenige, das hat man in Sea of Solitude, habe ich das auch versucht, so ein bisschen zu produzieren, der andere Leute in seiner Umgebung, ne? Also ich bin der Freund oder das Familienmitglied, die das beobachtet haben, was anderen passiert ist, und dadurch sich das auch schwer auf mein Leben ausgewirkt hat. Also ich habe weder irgendwie Depression oder irgendwas, ich habe quasi nichts. Und außer diese Geschichte mit diesem Helfen, dass ich immer zu doll, das habe ich, ich habe ja auch einen TED-Talk da irgendwann geführt, dass ich zu doll versuche, anderen zu helfen und dadurch irgendwie von meinen normalen, in Anführungsstrichen, Problemen, die wir alle haben, so irgendwie soziales Miteinander, Probleme mit Freunden, Probleme mit Familien oder, ne, Mitgliedern und so weiter. Und dann am Anfang 2014 habe ich halt meinen damaligen, ehemaligen Verlobten kennengelernt. Ich weiß, dass du wahrscheinlich einiges weißt, aber ich erzähle das einfach so, als würdest du es nicht...
Es geht auch nicht darum, dass ich es weiß. Ne? Ich muss es nachher, wenn ich nachher keine Infos von dir habe, dann kann ich nicht einfach reinschreiben. Conny hat das und das gesagt und das müssen sie auch noch wissen, denn ich wusste das zwar vorher, aber egal.
Alles klar, ich habe ihn kennengelernt und wir haben uns halt total doll verliebt. So dieses, was man so aus Filmen kennt. Irgendwie so Bäm und wie so ein Stromschlag. Und wir haben schon nach wenigen Monaten über Heirat geredet. Und das war also einfach ganz toll. Wir haben uns total gut verstanden und großartig, ne? Und haben unser Leben geplant und so weiter. Und nach einigen Monaten ging es dann aber los, dass er, also nach diesem zuerst ständig, sich ständig bei mir melden. 9 Stunden am Tag haben wir geschattet und da geredet und ständig dass er anfing, plötzlich wegzubrechen. Erst so nur 1-2 Stunden und dann, das habe ich auch ins Spiel mit reingebracht, dann das Schlimmste war 14 Tage. Einfach weg, ich konnte ihn nicht erreichen. Und man liest dann natürlich so, oh ja, so Sachen, wie der mag einen nicht mehr und weiß ich, was man...
Ghosting.
Ja. Genau, Ghosting, diese ganzen Wörter, die mittlerweile so jeder kennt. Aber immer wenn er wiederkam, hat er mir halt so doll seine Liebe geschworen. Und man merkte, der liebt mich total. Was ist los? Aber ich war dann immer so glücklich, dass er wieder da war, dass ich mich nicht getraut habe, jetzt sofort harte Themen anzusprechen, so, was ist mit dir, warum warst du nicht da, sondern einfach nur freundlich und lieb und mich so gefreut.
Angst, dass es dann komplett zerbricht, wenn man es anspricht, ne?
Dass er bald danach
nochmal... Dass es komplett zerbricht, wenn man es anspricht, weil man dann praktisch so eine letzte Wand einreißt und dann kann alles passieren.
Genau, ne, und dann hält man lieber diesen fragilen Zustand und freut sich über das, was man hat. Dann aber diese 14 Tage, das ging halt, wie gesagt, über Monate und ich bin eigentlich so ein, ich sag mal Sonnenschein, das hört sich jetzt so kitschig an, aber ich bin wirklich als Kind, als ich geboren wurde, bin ich gleich in so einen Topf von guter Laune reingefallen. Ne? Und da zieht sich eigentlich, das ist ganz gut, Gott sei Dank habe ich das, ne? Mit dass es so, in der Pandemie kann ich da ganz gut von zehren, aber das hat mich echt an den Rand gebracht, so, also weil ich wusste nicht, was, ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Das war tatsächlich traumatisierend. Ne? Auch diese Liebesbekundung und dann wieder weg. Dann irgendwann, nach diesen 14 Tagen, wo ich dachte, ich breche zusammen. Also wirklich im schlimmsten Sinne. Hat er sich dann geöffnet und hat erzählt, Conny, ich leide an Medical Depression, also klinischer Depression. Dann hat er erzählt, dass er das häufig hat, dass er dann so von einem Tag auf den anderen nicht mal mehr aus dem Bett aufstehen. Ja. Also das selbst das ist schon, und ich hatte halt so keine Ahnung davon, muss ich ganz ehrlich sein, ne? Also von diesen Mental Health, und also das war noch nicht so präsent bei mir. Und das hat mich getroffen wie ein Hammer. Und ich fing dann an, weil ich ihn halt so geliebt habe und ihm helfen wollte. Ja, ja. Fing halt an, mich zu belesen. Also ganz durch, und mich zu bilden. Und das artete aber eigentlich aus in so ein, ich analysiere Depression und den Mann und ich, also und mein Leben. Ja, und, ja. Also ich bin quasi fast jetzt so ausgebildeter Psychologe, bin ich nicht. Ne? Aber es fühlte sich so an, ne? Weil ich halt so viel.
Disclaimer.
Genau. Ne? Und das alles, guck mal, wenn du dir vorstellst, das ist alles 2014, 2015, 2016, 2017. Gewesen. Also ja. Richtig heftig, dieses Up and Down, das ist natürlich massiv in Sea of Solitude reingeflossen und ich habe natürlich viel mit den Freunden und Familie über meinen ganzen, über diesen Mann und diese ganzen Probleme geredet und die haben sich dann auch alle geöffnet, das war so krass und haben dann angefangen, ihre Probleme, Depression ist so verbreitet und das wusste ich halt nicht, ne? Also ja. Im Prinzip, aber halt auch die, wirklich diese klinische Depression, Borderline und diese ganzen Sachen, was ich halt so gelernt habe. Und das war wie so eine Flut an Informationen von überall. Gleichzeitig, zufälligerweise, ging das weltweit los, dass sich Leute, dass halt irgendwie Magazine darüber geschrieben haben, über Depression, dieser Fußballer, den nenne ich immer gerne. Genau, der hat sich auch in dieser Zeit plötzlich, das war wie so, als wenn wir alle gleichzeitig irgendwie diese Sachen erleben. Ne, ich war zufälligerweise mittendrin, ne, als Künstler und so. Ja, so ist das halt zustande gekommen, dass dann diese Pokémon in der überfluteten Welt plötzlich Monster der Einsamkeit wurden.
Ja, warum war dir diese Monster-Analogie so wichtig? Weil du sagst ja immer, das war ja auch so ein Claim von dir, dass du gesagt hast, wenn Leute einsam werden, dann werden sie zu Monstern. Warum hat sich das für dich wie Monster angefühlt?
Das kam aus zwei Seiten. Einmal ist es sozusagen, dadurch, dass ich aus einer Fischerfamilie komme und mein Opa und so weiter, wir lieben Haie, wir lieben Monster im Wasser, wir lieben Monster. Total oberflächlich, schreib das nicht. Nein, komm. Das wird Überschrift, genau. Und das war eine Seite. Ne? Und dann die zweite Seite war, ich habe mich ich habe so ein paar Musikerfreunde und eine ältere, sehr bekannte Musikerin auch, die hat dann irgendwie erzählt mir, wie sie damals sich gefühlt hat, als sie dann so wirklich ganz schlecht drauf war und so weiter. Und sie hat halt, weil sie auch so Künstlerin ist, hat sie das so beschrieben, wie sie fühlte sich so, als wäre das Schwarze so nach außen, ne? Und als würde sie in so eine Art Gecko sich verwandeln, in Schwarzen über Großen und diese Analogien, und sagst du, ja, das ist ja auch nichts Neues in dem Sinne, ne? Das habe ich dann später gesehen. Dass die selbst die kreativsten Sachen, wo man denkt sie sich aus, andere Künstler sind schon auf dieselben Ideen gekommen. Aber wirklich, ich habe nicht andere Sachen kopiert oder so. Es kam von mir aus, wie ich mit meinen Freunden geredet habe, wie sie sich gefühlt haben. So kam das also, dieses monströse Gefühl innen drin, sich wie ein Monster fühlen, sich eigenartig fühlen. Ja. Das habe ich natürlich auch, ne? Also dieses zwischendrin, wenn ich so doll, meine Unsicherheiten und so weiter, dann denke ich, Mann, ich steche ganz schön raus und bin eigenartig. Aber dann merkt man, oh, wir fühlen uns alle eigenartig und denken, wir stechen raus mit unserer Eigenartigkeit. Ja, das gepaart. Ne? Diese Oberflächlichkeit, dass ich immer schon Monster und Unterwassermonster und so und Haie und so liebte, der weiße Hai und so was. Ne? Und dann
Pokémon
auch noch. Ja, Pokémon gar nicht so. Wir haben nur diese Free-to-Play-Spiele. Ich bin eine Generation zu alt für Pokémon eigentlich, so ein bisschen. Genau, und so kam das, dass das so natürlich sich ergab, alles klar. Ne? Die Emotionen sind die Monster, wo man sich am unwohlsten fühlt mit der Emotion wie Selbstzweifel, das manifestiert sich in dem Ziel auf Solitude als Monster.
Warum hast du dich dazu entschieden? Das trifft ja auch, jetzt Spoiler, ne? Das ist jetzt einfach nur, dass ich das in Kontext fasse. Der Freund oder dein Verlobter damals, der als Wolf dargestellt wird, ist ja am Schluss, als er aufs Boot steigt, auch ein Junge und die Hauptfigur ist auch ein Mädchen. Warum sollen das Jugendliche oder Kinder sein?
Das ist super interessant, also für mich, sorry, vielleicht ist es langweilig für andere, aber und zwar, dass ich wollte sie eigentlich älter darstellen, okay, in meinem Alter so, also ich bin jetzt 39.
Weißt du, was geil ist, das muss ich nur gerade sagen, ab und zu sind so ganz leichte Ruckler bei dir drin, aber nicht schlimm. Aber jetzt war der Ruckler genau bei deiner Altersangabe, wie so eine.
Wie nochmal so ein Stempel.
Nee, aber vergiss es. Also wolltest du eigentlich älter darstellen?
Also ich, genau, im Gedanken bin ich immer so bei 27, denke ich, backen geblieben, würde ich mal so sagen. Haben viele. Und so in dem Alter wollte ich sie darstellen. Aber das haben halt sehr viel so dieses, dass die ganzen Themen halt so aber es kamen so ein paar bei EA so auch so ein paar so Gedanken, also erstmal, dass es halt solche alten Frauen wie 27 ist schon grenzwertig, ne? Wo ich echt, und ich muss sagen, es ist nicht EA, es ist die gesamte Games-Branche. Also es, also selbst wir, die, ich würde halt am liebsten irgendwie über 40, 50-Jährige mehr schreiben. Also so, das ist so mein, weil das, hier Yakuza Like a Dragon, ich weiß nicht, ja, ob du das kennst. Ich liebe das so sehr. Erwachsene Menschen, wo ich mich identifizieren kann. Und ne, und es ist, ja, egal, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall, es ist nicht jetzt EA wirklich, ne, sondern so, selbst jetzt sind andere Publisher und wir haben immer so mit Gesprächen mit ihnen geführt, wie man Frauen darstellen muss und wie alt sie eigentlich so sein können. Ne? Und dann kam aber noch viel profunder obendrauf, dass die Themen, die fühlten sich immer so an, wie halt jemand, der quasi Ende der Pubertät ist oder irgendwas. Hörte man das immer, ne, dass viele das sagten. Jetzt höre ich halt immer mehr die Aussagen, dass das natürlich gar nicht so ist. Unsere Themen sind universell. Beim TED-Talk, ja, ne, ich habe ja dann danach auch mit vielen Fans, die den TED-Talk besucht haben, das waren alles ältere Menschen. Das war ganz interessant. So plötzlich so ein ganz anderes Klientel an Fans, was man normalerweise gar nicht auf den Conventions so trifft. Ja. So 50-jährige Intellektuelle und dass das überhaupt nicht so ist, dass das ein Jugendthema ist, sondern es sind universelle Themen. Aber du siehst, dieser ganze Mix kam halt so zusammen, dass man sagt, okay, sie hat auch einen Bruder, der ist halt, wie alt soll der sein? Ja, 12, 9 oder 12. Ne? Oh, dann kann sie nicht Ende 20 sein. Ja, könnte sie schon, aber das ist halt so ungewöhnlich. Ich kenne Leute, die haben solchen Altersunterschied bei den Kindern.
Ja, ja, klar. Ja.
Aber, ne? Aber irgendwie war es vielleicht schon zu viel Ungewöhnliches, dass wir uns dann entschieden haben, okay, dann machen wir zumindest so ein paar Sachen, die so, dass wir jetzt da nicht eine 40-Jährige hinstellen.
Ja, zwei Sachen. Das eine ist, ich habe deswegen auch nachgefragt, weil ich fand es gar nicht, ich weiß jetzt nicht, ob die Intention da auch irgendwie hinten dran war, aber ich fand es gar nicht so blöd, weil wenn du in der Verhaltenstherapie oder so guckst, da geht es ja auch immer viel, wird ja relativ schnell als Esoterik abgestempelt, aber da geht es auch immer viel um Kommunikation mit dem inneren Kind. Und deswegen fand ich es gar nicht so blöd, dass da Kinder sind, unabhängig von ihrem richtigen Alter. Und du hast ja zum Beispiel dieses eine Monster von Kay, das irgendwie schrumpft später zu so einem ganz kleinen Kind auch. Das ist ja auch so dieses Muster, dass du irgendwie ein inneres Kind hast.
Ich weiß nicht den Namen. Eins von den Büchern, ja, mir fällt das jetzt nicht ein, wie sie heißt. Da habe ich auch die Inner Child. Hier gibt es so viele Inner Child-Bücher.
Ja, das ist manchmal so klein. Und das ist ja auch nichts. Ich habe auch immer gedacht, dass das irgendwie, wenn du damit nicht offen bist, Esoterik und was weiß ich, aber das ist halt ein ganz anerkanntes psychologisches Konzept. Und
auf jeden Fall. Also um Gottes Willen, und das habe ich ja in den letzten 5, 6 Jahren bis zum Erbrechen immer durchgearbeitet. Ich verstehe jetzt genau, was meine Familie und meine Mutter und mein Vater und ich und wie wir alle funktionieren und warum. Und genau, und dieses innere Kind, das haben wir tatsächlich, nicht dieses, was schrumpft, das ist ja, glaube ich, Self-Doubt, also die Selbstzweifel, die Kay immer kleiner werden lässt, diese Sprache, sondern wir haben, das innere Kind haben wir mit diesem gelben Mädchen, also die mit den Yellow wo halt, wie gesagt, alles auch eine Bedeutung hat. Sie hat einen gelben Regenmantel an, aber damit sie die Tränen der Einsamkeit, diese Tränen, dieses Meer der Einsamkeit nicht berühren kann. Und das ist quasi eine junge Version, eine kindliche Version von Kay. Mhm. Die hat ja die Freude repräsentiert. Joy heißt sie bei uns offiziell. Ne? Ja. Also da hab ich auch ganz viel, da hast du recht. Ne? Das passt schon alles zusammen. Das kam nicht nicht ansatzweise, nur dieses, okay, in der Games-Branche ist es noch so ein bisschen neu, erwachsene Frauen. Ich sag mal, nicht mal ältere, erwachsene Frauen. Ja. Wir reden ja nicht über 60-Jährige, sondern selbst, wie gesagt, Ende 20 ist schon, aber kommt immer mehr.
Aber mit dem Thema Einsamkeit hast du doch auch bei EA und bei allen möglichen Leuten, ich habe ja gehört, es waren auch andere Publisher dran, da hast du doch offene Türen eingerannt mit diesem Thema.
Das war wie ein Traum. Annapurna nenne ich immer noch wieder so gerne, weil das ist also mein absoluter Lieblings-Publisher. Wir haben halt auch lange versucht, ne, aber EA hat einfach die viel besseren finanziellen Vorschläge. Offene Türen überall. Also dass wir alle waren so, oh mein Gott, wow. Das ist so ein unglaubliches Thema. Und viele haben mich dann auch angesprochen, dass du in manchen, also nicht viele, einige, dass du dich traust, so offen darüber zu reden, meinten sie. Ja. Ne? Und da kommt halt wieder Gott sei Dank irgendwie meine Persönlichkeit mit rein. Ich habe überhaupt keine Probleme, über Emotionen zu reden und einfach so zu sein. Das ist, bin ich. Ne? Also ich habe das erst im Nachhinein, ich weiß noch, dass wir dann mit EA damals so einen großen durch die Welt tingeln Interview. Ne? Und
was ja auch bei der E3 dann?
E3, das war so krass. Das ist, hätte ich das gar nicht wirklich also erlebt, weil ich habe mir wirklich fast eingeschiedert da. Das war so krass.
Also ich habe damals die E3, ich muss echt aufpassen, meine kostbare Zeit, aber es ist zu interessant. Ich habe damals die E3 sogar gesehen, als du dann auf der Bühne warst, live, weil ich das damals immer direkt geguckt habe, weil ich immer die Spielankündigung wissen wollte. Und das war so erfrischend, weil das habe ich dann danach erfahren, dass du deine Rede ja auch selbst geschrieben hast.
Genau.
Das hat man voll gemerkt. Man hat natürlich gemerkt, dass du super nervös warst, so, aber es war halt trotzdem, die haben auch nochmal die Kommentare gelesen, die haben das alle gefeiert und sich eigentlich nur darüber aufgeregt, dass während eurem Trailer FIFA-Musik lief, weil die bei der Präsentation schon weiter waren. Das war eigentlich eine Unverschämtheit, aber egal.
Nur ganz kurz dazu noch eine Anekdote, und zwar mir war das wichtig, also mir kam das total eigenartig vor, als dann anfänglich die Reden für mich geschrieben wurden. Ich kann nicht so gestellt reden, geht's noch? Ja, also das kann ich nicht, ne, wenn ich schon aufgeregt bin und dann noch anders reden muss, als ich bin. Und dann danach, das war halt so erfolgreich, das kann Patrick vielleicht auch noch, aber egal, mit erwähnen, dass danach selbst der Chef Andrew Wilson kam dann auf einer Party zu mir und hat mir so die Hand geschüttelt und meinte halt so, Conny, das war so unglaublich, so dieses natürlich zu sehen, dass wir halt gucken, ob wir das jetzt hinkriegen, ob das jetzt wirklich, ob wir das nur Nettigkeit oder ob sie es wirklich gemacht haben, dass mehr Leute ihre Reden einfach selber, weil das kommt einfach viel natürlicher und dementsprechend fühlt man auch mehr mit. Selbst über FIFA-Spiele, wenn einer natürlich redet und nicht gestellt, selbst das kommt doch schon mal besser an. Also das war ganz verrückt damals, ja.
Und dann bist du um die Welt getingelt und hast dann einfach gemerkt, dass dieses Thema super, super Resonanz hatte irgendwie mit Einsamkeit. Wie, du hast ja auch immer erzählt, in Großbritannien gab es dann das Ministerium für Einsamkeit oder den Minister. Glaubst du, das wird jetzt durch Corona auch nochmal einen richtigen Schub bekommen, auch in der Games-Branche? Weil ich finde, du hast schon richtig gesagt, es gab vorher auch immer schon Leute, die sich mit Mental Health im Videospiel vertraut gemacht haben. Aber ich muss sagen, sowas wie Hellblade ist ja immer ein gutes Beispiel, oder auch Celeste, dieses Indie-Spiel, dieses Jump'n'Run. Das ist ja jetzt nicht vor 10 Jahren gekommen. Das ist ja jetzt alles relativ gekümmelt zwischen 2017 und jetzt gekommen. Glaubst du, das wird so einen Push geben, dass man solche Themen auch in größeren Videospielen oder dass die mehr Aufmerksamkeit einfach bekommen?
Definitiv. Was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass selbst bei uns dann schon langsam 2019, als es rauskam, so ein bisschen so eine ein klein bisschen bei den Journalisten eine Sättigung eintritt. Das war auch ganz interessant. Ne? Weil halt sozusagen so viele, also Papa und Jo war ja auch mit dem alkoholischen Vater, Geschichte und dann dieses Black Dragon Cancer und.
Fractured Minds von der ganz jungen so einer Britin, Emily, das war auch im Game Pass drin. Wenn du es nicht kennst, guck dir es mal an. Das ist ein Fractured Minds. Da geht es auch um Angststörungen und
Das kenne ich, glaube ich. Ich muss nochmal, ich gebe es mir schon mal nebenbei ein.
Auch hat so ein junges Mädchen selbst entwickelt. Ich glaube, da war sonst keiner dran beteiligt.
Das ist auch, da haben wir auch gerade, dass wir gerade so Spiele hier angucken, die nur ein einziger entwickelt, wo einem die Augen rausfallen, wie krass die aussehen. Ja. Kai Engel, alles klar. Das Composer. Emily Mitchell, alles klar. Gucke ich mal nach. Genau, und dass halt gleichzeitig so ein bisschen eine Sättigung eintrat, irgendwie bei dieser Art emotionalen Spielen. Das war ganz interessant, dass dann ein paar Journalisten, wir hatten ja wirklich total Mix drin. Interviews, ne? Also teilweise total himmelhochjauchzend. Es haben sich irgendwie Leute bei mir gemeldet und mir gratuliert und fanden das Spiel toll. Da fällst du hinten über. Irgendwie Amy Hennig nenne ich immer wieder gerne, ne? Die Uncharted und so geschrieben hat. Ja. Ne? Das ist ja ein Ritterschlag so ein bisschen. Da kann ich sagen, okay, das war doch mal ganz gut. Ne? Aber gleichzeitig auch zu Recht haben viele das auseinandergerissen. Und weil halt das so, man merkte halt, da hatten Leute nicht genug Ressourcen, irgendwie wirklich so High-End zu machen. Und da kommen halt sehr viele Spiele so ein bisschen rein, die dann tiefe Emotionen, ich gucke jetzt hier gerade auf Fractured Mind auch, aber ich kenne es ja noch nicht, aber halt, das ist so trotzdem Indie, es ist Indie, also es ist noch nicht so richtig High-End, ne, und dann, und da kam halt so, glaube ich, so ein bisschen, kamen dann so welche so, oh, jetzt kommt schon wieder jemand, ne, der halt irgendwie mit emotionalen Problemen in die Spiele rein. Das waren aber nur wenige, die meisten, also das war 2019, ne, die meisten waren halt so unglaublich geflasht und meinten, das ist so, ich habe sie dazu gebracht, dass sie überhaupt Spiele machen wollen, ne? Dass sie auch einfach nur ihr Innerstes nach außen kehren. Und dadurch wird es halt schon einzigartig. Ja. Ne? Dass man nicht überlegt, ich mache mir jetzt einen Alien-Shooter, sondern halt so, okay, ne? Was ist das, was mich am Innersten am meisten bewegt? Und das will ich in meine Kunst einfließen lassen. Und ich liebe das. Also damit haben wir uns jetzt gefunden, diese Art der Spielerentwicklung.
Wie schwierig war es denn für dich, dieses, ne, du hast diese Geschichte, die sehr persönlich ist, und das dann in Gameplay zu übersetzen?
Also, das war quasi, ich war stets bemüht, sagen wir es mal so, weißt du? So sagt man doch heutzutage. Ich habe, das war meine Grundprämisse, was ich auch immer in allen Interviews, ja, dass ich halt irgendwie das Gameplay, auf die Metapher, dass das wirklich alles zusammenpasst. Und wir haben so viel rumprobiert. Das war auch das, was Sea of Solitude ein bisschen ins Schwanken gebracht hat. Weil ich dann immer wieder habe ich so Ideen gehabt, tolle Ideen, wollte ich mal sagen. Aber ich hatte noch überhaupt kein Gefühl für unsere Manpower. Also sprich, und was können wir wirklich machen? Ne? Und dann halt, wie gesagt, von Free-to-Play gesprungen zu diesem großen Projekt. Und das waren dann abgedrehte Spieleideen, nichts, was halt irgendwie vorher schon mal so, wo wir von ziehen konnten, ne? Wie ich meinte, Alien Shooter, ne? Da hat man dann zumindest von ziehen können. Aber das hat quasi so ein bisschen ins Wanken gebracht. Und am Ende siehst du halt was in Sea of Solitude. Wie gesagt, ich war stets bemüht, wir haben auch, glaube ich, ziemlich gute Sachen hingekriegt. Aber genau, also ich würde natürlich gerne noch mehr. Ja, und das ist jetzt bei den neuen Spielen, also mehr heißt passender, wirklich hochgepolished und nicht so ein bisschen so holprig und so weiter. Und das ist auch was Quantic bei dem Sea of Solitude Director's Cut jetzt, also wir haben zu uns gesagt, gebt uns mal eine Liste, was ihr euch schon immer vorgestellt habt in euren wildesten Träumen. Und da war auch dieses Polishing von Gameplay dabei.
Da muss ich mal noch vorher einhaken, mich interessiert, wie kam es zu dem Kontakt? Also kannst du dich noch daran erinnern, wie da die erste Kontaktaufnahme war mit Quantic Dream? Weil das ist ja auch, ich kann mir vorstellen, dass das für euch als Studio auch wieder ein Ritterschlag ist, weil, ne, also wenn man an filmisches Erzählen denkt, was ja bei euch auch ein bisschen, also was jetzt ein bisschen viel drin ist, weil die Story so im Vordergrund steht, ist das ja High-End.
Also ich sag dir, also ich bin immer noch, es ist fast zu viel, muss ich sagen, ne? Weil es halt so, weil ich war schon immer Fan seit Fahrenheit von Quantic Dream, ne, also das war so damals mindblowing für mich, ne, und damals, Ende 2019, bei der Gamescom, die Gamescom nicht nur eine Convention, wo dann die ganzen Fans rumrennen, sondern hauptsächlich und die ganzen Business- oder Developer- und Business-Typen haben so kennst du ja wahrscheinlich, um die Gamescom herum, lauter Hotels, die wir dann anmieten und wo wir dann uns Meetings machen und treffen und unterhalten. Mhm. Und da war halt eins von denen, wo wir halt wieder die gesamte Gamescom waren. Und da haben wir Quantic getroffen. Ich rauche halt E-Zigarette und der Chef, einer der Chefs, Guillaume, raucht auch E-Zigarette. Ne? Und wir haben dann irgendwann in der Sonne herumgestanden, war wieder so ein heißer, später Sommer und haben uns total gut verstanden. Ne? Und wir wollten denen halt ursprünglich irgendwie unsere neueste Spieleidee.
Der wusste aber, wer ihr seid. Der kannte auch Sea of Solitude.
Ja, also das war das Krasse. Und zwar, also ursprünglich wollten wir Quantic unsere neueste Spieleidee. Der war aber noch sehr grob und so weiter. Und dann kam ich draußen mit Patrick und Guillaume ins Gespräch und wir hörten dann halt raus, dass Quantic ganz viele Angestellte in Quantic Dream und Chefs und so weiter Riesenfans von Sea of Solitude. Ne, und er kannte das so gut und das war so ich. Also es war ganz, 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 ganz toll. Also, ja. Und er kam, hatte dann mal, hat dann, da haben wir uns dann ausgetauscht und ich habe ihn natürlich die ganze Zeit, wie toll, wie große Fans wir von ihm sind und Heavy Rain und oh, ne? Und er hat dann halt erzählt, so dass sie halt irgendwie schon ein bisschen auch mit der Idee gespielt haben, dass sie so gerne, also dass sie mitgekriegt haben, dass Sea of Solitude nicht für die Switch rausgekommen ist. Das war halt bei EA, die sich nicht so grundsätzlich nicht so interessiert für die Switch-Plattform. Also ein paar Tests gemacht mit anderen Spielen aus ihrem Kontingent und das ist irgendwie nicht so interessant gewesen für die. Ne? Und deswegen, und wir wollen halt, also wenn dann fast nur auf die Switch, ne? Also Sea of Solitude ist so und die Grafik und so weiter. Und dann hat er uns angesprochen und meinte so, dass innerhalb von Quantic Dream schon länger so ein bisschen so, also dass sie darüber nachgedacht haben, ob man nicht Sea of Solitude quasi in der gepolischteren Variante, weil sie merkten halt auch, da sind wahrscheinlich Sachen, die wir besser machen wollen würden. Obwohl sie es schon lieben, haben sie halt, weil sie sind professionelle Story-Erzähler. Und sie haben uns dann angesprochen, sag mal, ja, dieses Konzept, ne, das ist noch ganz schön grob, ne, was ihr da habt. Ne, wir mussten Biegen und Brechen, weil die Gamescom kam, das neue Konzept, ne, aber das war noch so frisch. Was ist denn? Habt ihr nicht Lust, einen Director's Cut? Wir haben es auch irgendwie anders genannt damals. Eine neue Variante von Sea of Solitude mit allem dem, was ihr schon immer ändern wolltet, an Sea of Solitude zu machen. Und wir würden das publishen, also Quantic würde es publishen. Mhm. Dann war halt so durchschreien eine Woche vor Glück bei mir. Und bei anderen auch in der Firma. Und so fing das an. Also verrückt, also absolut verrückt.
Krass,
und
David Cage hat ja dann auch noch gesagt, dass er ein Riesenfan ist in der Pressemitteilung, glaube ich. Und
ich habe halt viel zu tun jetzt mit David Cage, ne? Und es ist halt so, also am Anfang war es so ich konnte kaum, weil er ist halt ein Celebrity innerhalb der Branche.
Ich muss noch zwei Fragen unterbringen, sonst wird mir der Kopf abgeschnitten. Und zwar der Berlin-Bezug fand ich ganz interessant, dass bei Sea of Solitude das ja auch an Berlin orientiert ist. Woran kann man das genau sehen oder was hast du da im Hinterkopf?
Sea of Solitude spielt in Berlin. Das ist eine abstrakte, romantisierte Version von Berlin. Es gibt konkrete Settings, Schlesisches Tor haben wir drin. Dieser eine Bahnhof, da muss Patrick nachher nochmal reingrätschen.
Bülowstraße.
Bülowstraße, danke, Herr Lehmann.
Ansonsten hätte ich jetzt geschrieben, dieser eine Bahnhof.
Die Bülowstraße. Und der Punkt ist halt sozusagen, dass ich finde das total eigenartig. Warum sollte ich ein Spiel in New York machen? Ich meine, ich liebe New York, aber ich lebe seit 20 Jahren, ich bin mit 17 hierher gezogen, mit seit 20 Jahren in Berlin. Ne? Damals Comiczeichner, Mosaik, lalala. Mhm. Ne? Das war für mich natürlich. Und dann sind wir halt die riesige Japan-Fans auch und wir wissen halt, dass viele japanische Ghibli und so weiter, die lieben immer dieses romantisierte Deutschland, würde ich mal so sagen. Mhm. Ne? Und da dachte ich, passt wie Faust auf Auge. Wir leben hier und machen hier ein Spiel. Ne? Aber es ist wirklich schwierig. Also ich weiß nicht, ob du das schreiben solltest, aber Berlin ist nicht wie London oder New York oder nicht mal Paris. Es ist wirklich schwierig, das so richtig hier was Uniques rauszählen, ohne den Fernsehturm irgendwo reinzubacken. Ne? War eine Herausforderung.
Ne? Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe da gar nicht so drauf geachtet beim Spielen und ich frage mich, ob von Haus aus jemand auf mich zukam und gesagt hat, das ist doch Berlin, wo ich da, oder ob du das mal irgendwann gedroppt hast in den Interviews.
Ja, also ich glaube, es kommt hauptsächlich durch das Droppen, wie du meintest, ne? Dieses, aber das müsste ich mal fragen, Patrick, das können wir mal uns mal aufschreiben, dass wir mal Leute fragen, haben die mitgekriegt, dass das irgendwie Berlin ist oder nicht? Mhm. Es ist halt super, also dieses Gameplay auch an den Häuserwänden und so war auch super schwierig, weil die gibt es halt nicht außen Feuerleitern oder irgendwie, es ist halt alles so, es war schwierig. Lass uns mal so zusammenfassen.
Ich hatte noch eine Anmerkung, wo ich sagen wollte, ich hatte auch in der Diskussion mitbekommen mit der Synchronsprecherin, was ja auch super interessant ist, dass die im Originalspiel ja eure, ich weiß nicht, Animation?
Ja, Miri, genau.
Was ja auch ganz witzig ist, was ja, und dann haben sich ja danach Leute, so einige fanden es ganz geil, ich fand es auch ganz geil, dass man diesen deutschen Akzent dann noch gehört hat, weil ja irgendwie alle den drin hatten und andere haben gesagt, nee, komisch und so. Und das fand ich ehrlich, also ich habe mich da ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt, weil ich fand das super, bei Melina Jürgens, bei Hellblade, da hat sich auch keiner aufgeregt. Und Melina Jürgens kommt aus Paderborn ursprünglich und die lebt zwar schon ewig in London, aber die, da hörst du auch den Akzent raus. Da war es dann geil und so und deswegen habe ich das gar nicht so verstanden, aber...
Du, das ist so interessant, dass du das auch sagst, weil ich liebe Miris Stimme. Ne? Also das, ich liebte das und das war so passend. Ich wollte unbedingt Deutschland mal im Positiven repräsentieren, auf eine andere Art repräsentieren. Ich sage immer, ich wollte halt mal den Leuten zeigen, dass wir nicht nur den Nazi-Akzent haben, Entschuldigung, ne, du weißt, was ich meine, dieses sondern einfach mal unseren normalen deutschen Akzent. Ja, er ist vielleicht ein bisschen härter, aber wir sind nicht so dieses, diese Karikatur, die sie alle immer darstellen. Und da wollte ich der Welt mal zeigen, guckt mal, ne, das ist auch ein schöner Akzent. Ne? Aber so viele waren davon, meinten, dass es halt schauspielerisch nicht ganz ideal war und dass es halt sie die Immersion gebrochen hat für sie, ne, dass sie sich nicht, ich verstehe es, ich war auch so, ne, deswegen haben wir jetzt mit dem neuen Audio, haben wir jetzt mit Quantik zusammen neutralere Akzente gewählt.
Ja. Ne. Bist du wahrscheinlich auch mit zufrieden, aber ich das war jetzt eher so eine persönliche Meinung, dass ich mich da immer aufrege, weil das geht immer so für mich in die Richtung von Puristen, die dann auch immer alles im Originalton gucken und dann irgendwie, vor allem Deutsche, die sich daran stören, wenn andere Deutsche Englisch reden. So kommt mir das immer so vor und das finde ich halt immer so.
Das ist so, also du sprichst mir so aus dem Herzen, das ist so toll, ne, weil ich habe mich da auch lange, dass wir so fertig gemacht worden, weil jetzt der Deutsche wäre ein französischer Akzent, hätten wahrscheinlich alle so, oh. Ne, aber mein Deutsch, also komisch irgendwie. Dabei ist es doch gar nicht so. Ja, wir sind so wie der Wind in der Box noch drin, wir Deutschen, glaube ich. Ja. Und wir Deutschen selber machen uns fertig halt. Das ist halt auch so.
Ja. Ne? Ja, und das war unser Interview mit Cornelia Gebhardt zum Director's Cut von Sea of Solitude. Wie gesagt, diesen März bereits erschienen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Talk und ihr fandet die Biografie und wie das alles in das Spiel reingespielt hat genauso spannend wie wir. Und ansonsten wünschen wir euch noch eine gute Zeit.